Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, so ist der übliche Weihnachtsgruß. Und ich habe mal geguckt, was bedeutet das eigentlich, frohe Weihnachten? Weihnachten ist die geweihte Nacht, die heilige Nacht. Also geweiht kommt von heilig, auch wenn das im Deutschen nicht mehr so ähnlich klingt, geweiht und heilig, aber sie haben dieselbe Sprachwurzel im Gotischen. Geweiht kommt von heilig, die heilige Nacht. Die Nacht, wo die Herrlichkeit Gottes so hell aufstrahlt, dass das Dunkel zerreißt und hell wird. Die heilige Nacht, die Nacht wird hell, das Licht leuchtet auf. Und deswegen mag ich auch so die vielen Lichter zur Weihnachtszeit, den Adventskranz. Ich mag, auch wenn er unter Christen umstritten ist, den Weihnachtsbaum. Diese vielen Lichter, ich finde das sehr, sehr schön. Die Nacht wird hell. Die Heiligkeit Gottes strahlt auf. Es bleibt kein Dunkel zurück. Und dann habe ich geguckt, die Weihnachtsgeschichte. Ich möchte die Weihnachtsgeschichte heute mal bei Johannes lesen. Ich fand es sehr interessant, dass du sie gerade gebracht hast. Wow, hab gedacht, Gott ist gut. Die Weihnachtsgeschichte bei Johannes. Bei Lukas ist die Weihnachtsgeschichte klar. Im Lukas-Evangelium die Geschichte mit der Herbergsuche, wobei ich da ja ganz spannend finde, dass in der Bibel gar nicht steht, dass sie von Herberge zu Herberge zu Herberge zogen und keinen anderen Platz gefunden haben, als dass jemand sie an einen Stall verwiesen hat, sondern da steht, im Lukas-Evangelium steht drin, die Herberge war so brechend voll. Im Original steht Karawanserei, also wo Karawanen unterkommen, Reisende unterkommen. Die Karawanserei war so brechend voll, dass in diesem Raum, in dem Raum, wo eigentlich man übernachtet und so, kein Platz mehr war. Nur in einem anderen Bereich der Karawanserei, nämlich im Bereich des Stalls. Und das war ja damals meistens ein und dasselbe Gebäude, meistens noch nicht einmal mit Trennwand, damit die Wärme der Tiere auch durchs ganze Haus ziehen konnte. Die Gerüche natürlich auch, aber und es war kein Platz in dieser Herberge, in dem Bereich, wo Menschen normalerweise sind. Und so sind sie ausgewichen auf den Platz, wo die Tiere sind. Und dort haben sie die Krippe, den Futtertrog genommen und dort haben sie Jesus reingelegt. Es war kein anderer Platz in der Herberge. Lukas erzählt auch von den Hirten, also das ist so die klassische Weihnachtsgeschichte. Matthäus Evangelium hat auch eine Weihnachtsgeschichte, da kommen unsere heiligen drei Könige her. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass die heiligen drei Könige weder heilig waren, noch waren sie drei, noch waren sie Könige. Na gut, das mit den drei weiß man nicht so genau. Sie waren nicht heilig, in der Bibel steht im Griechischen Magoi, sie waren Magier, Okkultisten. Also heilig waren sie ganz und gar nicht. In der Bibel steht an einer anderen Stelle, Magier, Magoi werden nicht ins Reich Gottes kommen. Oh. Und die treten auf. Dann drei, man kommt auf die Zahl drei, wegen den drei Geschenken, die sie mitbringen. Aber wie viel es waren, steht eigentlich nicht in der Bibel. Sie bringen ja Gold, Weihrauch und Myrrhe mit. Interessante Geschenke. Ich habe mich schon oft gefragt, wie die auf die Idee kommen, diese Geschenke mitzubringen. Gold, naja gut, als wohlhabende Magier, die sehr viel Einfluss hatten, konnte man noch rechnen, dass die Gold mitbringen. Gold, das Zeichen Reichtum, Herrschaft, Besitz eines Königs. Ein König bekommt Gold. Einem König steht Gold zu. Es fängt an bei der goldenen Krone und geht, Gold ist das Symbol des Königs. Ja, und damit haben sie recht gehabt, in Jesus wird der König der Welt geboren. Dann bringen sie Weihrauch mit. Weihrauch hatte in der antiken Welt nur einen einzigen Verwendungszweck, nämlich im Tempel zur Anbetung Gottes. Die bringen Weihrauch mit. Sie erkennen damit an, Jesus, dieses kleine Baby ist nicht nur der König der Könige, vielleicht ein weltlicher Herrscher, der antreten wird, sondern er ist Gott selbst. Und das haben Magier erkannt. die sind zutiefst umgekehrt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie dort ankamen, ich weiß nicht, ich spekuliere jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass tief in ihrem Herzen was passiert ist. Sonst wären sie nie mit Weihrauch gekommen. Sonst hätten sie nicht erkannt, hey, dieser Jesus ist wirklich Gott. Und sie haben Myrrhe mitgebracht. Myrrhe ist das seltsamste Geschenk von allen dreien. Myrrhe benutzte man, um Salben zuzubereiten, um Tote einzubalsamieren, Tote zu salben. Und sowas einem neugeborenen Kind zu schenken, ist seltsam. Es gibt diesen schönen Ausdruck, ich liebe ihn. Der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Deswegen haben wir auch, habe ich auch mal mit ein paar Jugendlichen auf dem Weihnachtsmarkt Osterhasen verschenkt, um das klar zu machen. Jesus ist in diese Welt gekommen, weil er zum Ziel hatte, am Kreuz zu sterben für unsere Sünden, damit wir Erlösung haben. Der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Myrrhe. Um Tote einzubalsamieren. Aber Jesus ist ja nicht im Grab geblieben. Jesus ist nicht tot geblieben. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, die Mauer des Todes durchbrochen und ist auferstanden von den Toten. Ja, die heiligen drei Könige, die weder heilig waren, noch Könige, noch drei. Das ist die Weihnachtsgeschichte von Matthäus, wobei das auch nicht ganz stimmt. Der Begriff, dass sie zum Kind kommen, bezeichnet keinen Säugling. Das Wort, das da im Griechischen im Matthäusevangelium steht, bezeichnet ein Kind, das gerade das Laufen lernt. Also das heißt, das ist kein Säugling mehr. Die waren nicht in der heiligen Nacht da. Die waren etwas später da. Aber wir zählen sie zur Weihnachtsgeschichte. Lukas Weihnachtsgeschichte, Herberge und Hirten, Matthäus Weihnachtsgeschichte, die sogenannten heiligen drei Könige. Markus, der spart sich das Ganze auf, der schenkt sich gleich die Weihnachtsgeschichte, ist keine dabei. Und dann Johannes Evangelium. Meiner Meinung nach eine der unbekanntesten Weihnachtsgeschichten, aber eine sehr, sehr wichtige Weihnachtsgeschichte. Ich habe mich lange Zeit mit Johannes schwer getan, weil mir war er immer zu philosophisch. Was meint er damit? Allein schon, wenn man diesen Anfang liest, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie bitte? Also, ich habe mich immer schwer getan mit dieser philosophischen Sprache. Aber wenn man da mal einsteigt, ist das eine, sagt er, tiefe, tiefe geistliche Wahrheit. Ne? Ich will euch einfach mal einen Abschnitt lesen und ein paar Gedanken dazu sagen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, das in die Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes sind, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ein Text, wo ich oft erstmal nur Bahnhof verstanden habe, aber wenn man den sich näher anschaut, wird spannend. Schon das erste Wort finde ich klasse. Im Anfang war das Wort. Im Anfang. Eigentlich heißt es im Deutschen am Anfang. Am Anfang. Da hast du eine Linie und ganz am Anfang, am Anfang, fängt eine Linie an. Die Zeit ist für uns wie eine Linie. Wir können nur in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit in eine Richtung durch die Zeit, nämlich immer pro Sekunde eine Sekunde vorwärts. Und irgendwann hat es einen Anfang gegeben, am Anfang dieser Zeit. Aber hier steht im Anfang. Im Griechischen bezeichnet das eine Zeit, nein, eine Zeit ist eigentlich falsch, etwas vor der Zeit, bevor es die Zeit gab. Aber selbst diese Formulierung, mein Versuch zu erklären, was dieses Wort bedeutet, ist schon fehlerhaft. Weil vor der Zeit kann es ja nicht geben, weil vor schon wieder ein Wort ist, das Zeit ausdrückt. Wenn etwas vorher war, dann ist etwas schon wieder zeitlich vorher. Und an der Stelle steht im Anfang. Das heißt, ja, bevor es Zeit gab, außerhalb der Zeit. Also die Griechen können da in ihrer Grammatik etwas ausdrücken, was es im Deutschen nicht gibt. Im Anfang, außerhalb der Zeit, war das Wort. Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Aber damit nicht genug, dass das Wort bei Gott war, sondern und Gott war das Wort. Gott selbst war das Wort. Dieses war bezeichnet ein permanentes, immer wieder. Ich bin das Wort im Tiefsten. Am Anfang war das Wort. Man könnte jetzt philosophisch ausdrücken, das Wesen eines Wortes hat das Wort von Gott. Dass unsere Wörter Kraft haben, dass unsere Aussagen Kraft haben, haben unsere Wörter von Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Schließt sich wieder der Kreis. Und jetzt sagt er, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Hey, dieses Wort hat alles geschaffen. Ich finde das spannend, wenn man dann die Schöpfungsgeschichte liest und neu liest und liest, Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, Wasser soll sich teilen. Gott sprach, wenn Gott spricht, ist dieses Wort da. Da haben wir fast die Dreieinigkeit. Wir Christen glauben ja nicht an drei Göttern, sondern nur an einen. An einen Gott, der uns auf drei Arten und Weisen begegnet. Als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Der Vater, der Schöpfer, ist derjenige, der spricht. Das Wort ist Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus. Er spricht das Wort aus. Und den Hauch, den ich vor meinem Mund spüre, wenn ich spreche, also nicht bei mir, sondern bei Gott, ist der Heilige Geist. Ruach Yahweh, der Hauch Gottes. Oder der Heilige Geist schwebte, brütete über dem Wasser in der Schöpfungsgeschichte. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus hat alles geschaffen. In ihm, in Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben hängt eng zusammen mit dem hebräischen Wort Nefesh. Nefesh, Kehlkopf. Interessant ist, dass die hebräische Sprache Leben später im Blut, aber erstmal in der Kehle fixiert hat, gesagt, dass ich reden kann, macht Leben aus. Ein Toter redet nicht mehr. Und Gott blies mit seinem Odem in der Schöpfungsgeschichte, mit seinem Heiligen Geist, blies er diesen Menschen an, den er geschaffen hatte. Und er wurde ein lebendiges Wesen. Er wurde im Hebräischen ein Kehlkopfwesen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das finde ich auch so faszinierend. Jesus ist das wahre Licht, das unser Licht, das die Kerzen hier leuchten und Helligkeit abgeben, haben die Kerzen von Jesus, sagt Johannes. Das muss man sich mal vorstellen. Würde es Jesus nicht geben, mal unabhängig davon, dass es nichts geben würde, aber dann könnten die Kerzen auch nicht leuchten. Das Licht hat seine Fähigkeit von Jesus. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Da steht ein Wort im Griechischen, das meint zugreifen, überwältigen, jemanden überwinden, im Ringkampf unterwerfen und unter dem eigenen Körper begraben. Die Finsternis wollte das Licht unterdrücken. Und dann passiert der Effekt, der immer passiert, wenn wir ein Zimmer betreten, abends, wenn es dunkel ist, und den Lichtschalter drücken und die Birne nicht gerade kaputt ist. Nämlich, wir schalten den Lichtschalter ein und Licht strahlt auf und die Finsternis weicht. Es gibt gar keine Diskussion. Die Dunkelheit kann gar nicht mit dem Licht diskutieren, ob sie zurückweicht. Oder wenn man in einem dunklen Raum eine Kerze anzündet, die Finsternis weicht zurück. Und genauso ist es in unserer Realität. Als Jesus in die Welt kam, der Teufel hat es ein paar Mal versucht. Er hat versucht, Jesus zu überwältigen. Die Versuchungsgeschichte. Aber es ist nicht passiert. Die Finsternis konnte nicht überwältigen das Licht. Jetzt kommt ein Einschub, wo er erzählt, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, also um von dem Licht zu erzählen. Der kam zum Zeugnis, um vom Licht zu erzählen, damit alle durch ihn glaubten. Das, was Johannes bringt, soll zum Glauben führen. Johannes wurde ja mal gefragt, was bringst du uns eigentlich? Bist du denn der Messias? Und Johannes sagt, nee, der bin ich nicht. Aber der nach mir kommt, das ist derjenige. Johannes verweist nicht auf irgendeine Lehre, Reinigungsritual oder sonst was, Meditation, sondern Johannes verweist auf eine Person und sagt, hey, der nach mir kommt, sein Zeugnis, seine Rede soll alle zum Glauben führen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Und dann geht's weiter. Von Jesus, von dem wahren Licht, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, das kommt in diese Welt. In unserer Zeit ist es ja wieder so in, Erleuchtung zu suchen. Wie viele Esoteriker oder Menschen suchen Erleuchtung, suchen wirklich das Licht, suchen einen Durchbruch, die Hoffnung auf eine höhere Ebene der Existenz zu kommen. In der Meditation irgendwelche spirituellen Meister zu finden, die einen diesen Weg führen können. Das ist ja sowas von innen. Die Menschen sehnen sich nach Erleuchtung. Mensch, die Esoterik hat uns diesen Begriff geklaut. Wir schämen uns ja heutzutage fast von Erleuchtung zu reden. Hier steht's. Das wahre Licht, Jesus Christus, erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das ist eines der größten Geheimnisse der Weihnachtsgeschichte oder der ganzen Geschichte Jesu, finde ich, dass die Welt, dass die Menschen Jesus nicht erkannt haben. Wenn du in einem dunklen Raum Licht anmachst, wenn ich zu Hause in einem Raum Licht anmachen würde, müsste ich keinem meiner Kinder erklären, hey, da ist Licht. Sondern die sehen, hey, es ist hell. Aber die Welt hat das Licht nicht erkannt. Kosmos, das Universum, die Schöpfung hat Jesus nicht erkannt. die ganze Schöpfung, nicht nur die Israeliten, Israel, sondern die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung haben Jesus nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, alles ist ja durch ihn gemacht, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er musste fliehen. Relativ bald nach der Geburt sind sie geflohen nach Ägypten. Auch da wieder ein Traum an Josef, und er hat seine 7 Sachen gepackt, Frau und Kind, und ab nach Ägypten geflohen. Und jetzt kommt ein wunderschöner Teil, da heißt: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das gilt bis heute. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann nicht an irgendeine Lehre glauben, sondern wenn wir Jesus selber vertrauen, wenn wir sagen: Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich weiß in der Theorie, du bist irgendwo da draußen. Du hast den Tod überwunden, du lebst heute noch. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Selbst Magoi, selbst Magier, die kommen und sich niederwerfen, anbeten vor den König und sagen: Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Selbst die können Rettung erfahren. Es gibt keine Sünde, die stark genug ist, um uns zu trennen von Gott. Und jetzt macht er weiter. Reinhard hat das vorhin so schön erzählt: Die nicht aus dem Blut noch, Entschuldigung, Raimund, er hat erzählt, dass die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes geboren sind. Das heißt, der Glaube, der kommt nicht aus irgendeinem menschlichen Willen, sondern Gott möchte uns das alles schenken. Gott schenkt sogar die Fähigkeit in uns hinein, Ja zu sagen. Aber er zwingt uns nicht, Ja zu sagen. Er könnte ja, wenn er uns das alles in uns hineinlegt, uns auch zwingen zu sagen: So, du siehst, du hast keine andere Möglichkeit, die einzige Chance für ewiges Leben ist Jesus, also musst du Ja sagen. Aber das macht Gott nicht. Gott legt die Fähigkeit in uns hinein, Ja sagen zu können. Und er lädt uns ein und wirft und sagt: Komm, mein Kind, hier ist wahres Licht. Sage Ja. Wir sind nicht aus eigenem Willen geboren, sondern von oben herab schenkt uns Jesus, Gott, diese Fähigkeit. Und dann heißt es weiter: Und das Wort wurde Fleisch. Das ist Weihnachten. Genau das ist Weihnachten. Das Kind in der Krippe. Das Wort, das selbst Gott ist. Ich wurde mal gefragt: Andreas, wo steht eigentlich in der Bibel, dass Jesus Gott sein soll? Das wird doch nirgends behauptet. Zeig mir eine Stelle, wo steht, dass Jesus Gott sein soll. Das wurde doch später von der Kirche hineininterpretiert. Da steht's. Gott war das Wort. Johannes 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist selbst Gott. Er ist nicht einfach irgendein Religionsgründer, ein Mensch, der von Gott adoptiert wurde, was gerne in die Weihnachtsgeschichte hineingelesen wird. Nein, er ist selbst Gott und das Wort wurde Fleisch. Das ist Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wo steht in der Bibel, dass Jesus selbst Gott ist? Hier steht es, Johannes 1, Vers 14. Es steht noch an mehr Stellen, aber da ist ein Beispiel. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Wir sahen Gottes Herrlichkeit, schreibt der Verfasser des Johannesevangeliums. Hey, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Das, was eigentlich so stark ist, als Mose aus der Gegenwart Gottes zurückkam, musste er sein Angesicht verhüllen, weil die Leute die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen haben. Und der Schreiber des Johannesevangeliums sagt: Gott ist uns so nahe gekommen, wir sahen seine Herrlichkeit. Nicht nur irgendeinen Abglanz. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit war die des eingeborenen Sohnes von Jesus und vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist das Grundthema des Johannesevangeliums. Wenn ihr das ganze Johannesevangelium lest, ist das seine Hauptaussage. Er sagt, hey, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit, das sind seine drei Schlüsselbegriffe. Und er sagt, die Herrlichkeit ist wunderbar, deswegen beten wir Gott an. Und seine Gnade, Gnade ist unverdient. Einen Lohn habe ich verdient, Gnade ist unverdient. Und das gilt nicht nur für meine Rettung, das gilt auch für meine Geistesgaben, die ich kriege oder kriegen möchte. Geistesgaben, Zungenrede oder Ähnliches kann ich mir nicht verdienen. Prophetie, die Gabe der Heilung, das kann ich mir nicht verdienen, nicht erarbeiten. Oh, ich arbeite entsprechend an meinen Glauben und jetzt habe ich das Anrecht darauf, die Gabe der Heilung zu kriegen. Nein. Geistesgabe ist auch ein Charisma. Charis, Gnadengeschenk. Gott schenkt und Gott gibt gerne. Gott geht damit nicht knauserig um. Er gibt gerne und teilt gerne diese Charismen, diese Gnadengeschenke aus. Diese Gnade ist neben der Herrlichkeit ein Schlüsselbegriff bei Johannes und Wahrheit. Jesus, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Pilatus fragt ihn, komm, was ist schon Wahrheit? Über Wahrheit, da kann man, je nach Standpunkt hat jeder so seine eigene Wahrheit. Und gerade in unserer Zeit wird das wieder modern. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit mehr. In der Postmoderne setzt sich immer mehr so durch diese Richtung, du hast deine Wahrheit, du glaubst an Jesus, das ist eine schöne Wahrheit für dich. Und ich habe meine Wahrheit und meine Wahrheit sieht halt ein bisschen anders aus und das ist eine schöne Wahrheit für mich. Und jeder hat so seine eigene Wahrheit. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Und es ist eine Unverfrorenheit, sagt man. Eine Unverfrorenheit, einem seine Wahrheit aufdrücken zu wollen. Es ist doch eine Frechheit, herzukommen und zu sagen, Rolf, meine Wahrheit ist Jesus Christus und nimm Jesus an. Das ist doch eine Frechheit in den Augen der Postmoderne. Nein, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Neben Jesus gibt es keine andere Wahrheit. Es geht nicht um die Wahrheit für mich oder für dich, sondern es geht darum, dass Jesus die Wahrheit ist. Gott hat die Wahrheit gesetzt und definiert. Und ein Mensch kann nicht einfach hergehen und sagen, ich definiere die Wahrheit um. Das funktioniert nicht. Das kann er hundertmal. Es gibt so einen Satz, der ist zwar auf was anderes bezogen, aber der heißt so schön, der Mensch denkt und Gott lenkt. Kennt ihr diese Formulierung? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Also man macht sich viele Pläne im Leben, aber Gott führt seine Schiene, seine Bahn. Und so ist es mit der Wahrheit. Wir können uns viele Gedanken über die Wahrheit machen, was meine Wahrheit ist, was deine Wahrheit ist. Aber letztendlich können wir nicht sagen, was die wirkliche Wahrheit ist. Außer die, die gesetzt ist. Und die ist Jesus Christus. Das sind die Schlüsselbegriffe bei Johannes in seiner Wahrheit, Weihnachtsgeschichte. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, Anbetung, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes gibt Zeugnis davon und er ruft quer durch alle Jahrhunderte durch, so dass es heute noch überall in den Weihnachtsgeschichten erzählt wird. In den Kirchen erzählt wird. Nach mir wird einer kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Da ist wieder Jesus außerhalb der Zeit, vor der Zeit, denn er war eher als ich. Eigentlich genau genommen wurde Johannes zuerst geboren und dann Jesus. Die waren ja irgendwo miteinander verwandt, aber und Johannes ist der, der früher geboren wurde. Und trotzdem sagt er, Jesus war eher als ich, weil er wusste, Jesus war am, nicht am Anfang, sondern im Anfang. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Und ich glaube, dieser Satz ist an Christen gerichtet. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, um gerettet zu werden. Ich habe Ja gesagt zu dieser Fülle, zu dem, was er am Kreuz getan hat. Ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Mein Vertrauen gehört dir. Ich habe aus dieser Fülle genommen. Ich hoffe, du auch. Aus dieser Fülle haben wir alle genommen, sagt Johannes. Und dann ergänzt er, Gnade um Gnade. Ich mache mal weiter. Um Gnade, um Gnade, um Gnade, um Gnade. Das heißt, Johannes sagt, hey, diese Gnade, diese Fülle will Gott jeden Moment neu schenken. Die soll immer wieder frisch sein. Es geht nicht darum, dass ich irgendwann mich mal bekehrt habe, sondern es geht darum, in Johannes 15 wird das Bild vom Weinstock benutzt und wir sind die Reben am Weinstock, also der Zweig letztendlich. Und der Zweig, der muss am Weinstock dran sein, damit der Saft aus dem Weinstock in diesen Zweig fließen kann. Der Zweig, der lebt nicht von einem Saft, den er vor 5 Wochen gekriegt hat, sondern der Zweig lebt daran, dass er im Augenblick am Weinstock dran ist. Und genauso ist es bei uns. Wir leben davon als Christen, dass wir im Augenblick an Jesus dran sind. Wir nehmen Gnade um Gnade. Hey, eine Geistesgabe lebt davon, dass du in dem Augenblick an Jesus dran bist. Du kannst nichts, kein prophetisches Wort aus dich heraus produzieren. Sondern wenn der Geist Gottes durch dich durchfließt und zu dir redet, dann kommt ein prophetisches Wort. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum erleben wir so wenig Vollmacht? Und ich glaube, eine Antwort steckt hier drin. Wir glauben zu viel an irgendetwas und leben zu wenig mit unserem Gott, sind zu wenig an ihm dran. Johannes hat gesagt, wir nehmen die Fülle, Gnade um Gnade, jeden Augenblick. Und ich lade dich ein, das mitzunehmen und zu sagen, hey, das neue Jahr, das kommen wird, oder das letzte Jahr dieser Woche, nein, nicht erst das neue Jahr, sondern schon das letzte Jahr dieser Woche, will ich Gnade um Gnade nehmen, Fülle, jeden Augenblick. Ich will nicht an Gott glauben, ich will mit ihm leben. Natürlich glauben wir an Jesus, aber an Jesus zu glauben heißt, unser Herz zu öffnen, zu sagen, wohn in mir. An Jesus zu glauben heißt, mit ihm zu leben. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da haben wir wieder Gnade und Wahrheit. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Niemand hat Gott je gesehen, außer der, der selbst Gott ist. Der Sohn kann uns vom Vater erzählen. Jede andere Religion kann sich fromme Gedanken machen und vielleicht sind die auch gut gemeint. Aber das ist wie ein Stochern im Nebel. Wenn ich nicht weiß, wie es hinter der Nebelwand aussieht, dann kann ich 100-mal mir Gedanken machen, wie es hinter der Nebelwand... Ja, ihr kennt alle England mit seinem sagenumwobenen Nebel. Und wenn man da sieht man unter Umständen die Hand vor Augen nicht. Auch hier im Harz gibt es oft ganz, ganz dichten Nebel. Und wenn ich nicht weiß, was hinter der Nebelwand ist, dann kann ich mir so viel Gedanken machen, dass da eine schöne Blumenwiese ist. Letztendlich wird das häufig an der Realität vorbeigehen, weil ich es eben nicht weiß. Es müsste jemand aus der anderen Seite von der Blumenwiese her kommen und mir erzählen, wie es dort ausschaut. Und genau das ist der Unterschied zwischen Religionen und Jesus Christus. Religionen machen sich Gedanken, was hinter der Nebelwand sein könnte und versuchen, durch die Nebelwand zu kommen. Vielleicht verirren sie sich da drin. Religionen. Jesus Christus kam von der anderen Seite. Er ist das Wort und wurde Fleisch. Er kam von der anderen Seite und hat uns erzählt, wie es dort ausschaut, wer Gott ist. In In dem Vers heißt es so schön, Jesus hat ihn uns verkündigt. Also Jesus hat uns Gott verkündigt. Das griechische Wort von verkündigen, heißt, was da steht, heißt eigentlich Exegese. Jesus hat uns Gott exegetisiert. Das heißt, Jesus hat uns Gott ausgelegt. Jesus hat uns gezeigt, diese Facette von Gott ist so seine Liebe, hat diese Farbe, so sieht es da. Und so ist Gottes Liebe für dich. Jesus hat uns Gott exegetisiert. Jesus hat uns Gott ausgelegt. Gnade, Wahrheit, Herrlichkeit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Amen.